Papa, was sind die zwei wichtigsten Tage im Leben? Hat mich meine Tochter vor ein paar Jahren gefragt. Und ich dachte, wahrscheinlich hat es irgendwas mit Bayer Leverkusen zu tun, aber sie hatte tiefere Gedanken. Sie sagte mir, der erste wichtigste Tag in deinem Leben ist, wenn du geboren bist. Und der zweite ist, wenn du rausfindest, warum du geboren bist. Ich dachte, Schakalaka, schlaue Tochter. Sie hat es von Instagram geklaut, aber immerhin ziemlich tiefgründig. Und es trifft einen Nerv, den wir alle haben. Wir feiern das Leben, unsere Geburtstage. Wir feiern das Leben von Freunden. Und wir sind auf der Suche nach unserem Platz im Leben, für was wir leben und für was wir da sind. Und diese Frage haben wir uns gestellt, auch als Gemeinde, und ich habe ein schönes Erlebnis mit meiner anderen Tochter. Meine andere Tochter hatte, als sie, glaube ich, 6 Jahre alt war, beschlossen, der Grund, warum sie geboren ist, ist, um in den Europapark zu gehen mit Freunden. Total nachvollziehbar, konnte man wenig dagegen sagen. Sie hat uns auch das Datum gesagt, wann sie gedenkt zu gehen, und alle Freundinnen organisiert. Und hat am Abend vorher gesagt, Papa, wann gehen wir eigentlich? Es macht um 9 Uhr auf und ich will auf jeden Fall pünktlich da sein. Ich sagte, vielleicht 7 Uhr oder so. Und dann meint sie, nein, das ist nicht gut genug, 6.30 Uhr. Wo wir gewohnt haben, war ungefähr 2 Stunden bis nach Ruß zum Europapark. Und dann haben wir uns geeinigt, auf 6.30 Uhr gehen wir los. Ich bin an dem Abend schlafen gegangen. Und wie sich später herausstellte, um 6.00 Uhr, genau morgens, höre ich ein lautes Knallen, eine Etage tiefer. Wir haben im Dachgeschoss geschlafen, eine Etage tiefer sind unsere Kinder. Und als guter, fürsorglicher Vater habe ich kurz nachgedacht, war das jetzt schlimm, und habe mich rumgedreht und habe weitergeschlafen. 10 Minuten später trifft mich eine Kinderhand im Gesicht und sagt, Papa, ich bin soweit. Es war meine Tochter, die aus dem Bett gesprungen ist, bereit für ihren Auftrag an diesem Tag. Europapark war ihr ins Herz geschrieben. Und das hat 2 Dinge mir gezeigt. Erstens, dass frühes Aufstehen mit der richtigen Motivation durchaus möglich ist bei unseren Kindern. War nicht immer so. Und das Zweite, ein Weltrekord, was die Badzeit angeht. Vorher war das 20, 30 Minuten, wenn man irgendwo hin musste. Und wenn man Druck gemacht hat, hat es nur länger gedauert. Aber 10 Minuten war fast unmenschlich. Das hat mir nochmal gezeigt, dass es einen Gott gibt, der Wunder wirkt. Wir haben uns dann fit gemacht, sind mit ein paar Freunden und Familie zum Europapark gefahren und haben uns den Tag gegönnt. Und ich war der Fahrer. Und 2 Minuten, nachdem wir Rust verlassen haben, mit unserem Peugeot 809, ist folgendes Bild entstanden. Das zeigt, wie dieser Tag war. Wir haben gelacht. Wir haben geliebt. Wir haben gelebt. So könnte man diesen Tag umschreiben. Volles Engagement, voll dabei, und so sehen Siege aus. Wir haben uns über die letzten Monate gefragt, was ist die Idee für uns als Kirche Lindenwiese, als Werk hier, was ist unsere Vision, wo denken wir die große Idee, wo die nächsten 10 Jahre wir vielleicht hinsteuern sollten. Wir hatten verschiedene Gebetsrunden, wir haben Auswertungen gemacht mit den Teamleitern, wir haben diskutiert und so weiter. Und dann sind wir vorletzte Woche für ein Wochenende weggefahren und haben uns unterhalten, wo soll die Reise hingehen? Und wir sind mit einem Bild rausgekommen, das das zusammenfasst. Wir denken, unser Aus-dem-Bett-Springen-Moment für die nächsten 10 Jahre ist, wir sind Segensbringer am Bodensee. Wie diese Gießkanne, wir empfangen Segen und wir geben Segen weiter. In den Gebeten, in dem Hören auf Gott, in dem Diskutieren kam immer stärker heraus, dass wir hier wirklich einen Ort haben, den wir schätzen. Es war nicht überraschend, aber hier passiert viel Gutes. Gemeinschaft, Heilung, wir lernen Gott kennen, wir gehen Schritte mit ihm. Wir lernen das Leben auf eine gewisse Art und Weise. Shalom als unser großes Thema, das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist den Segen, den wir empfangen. Und das gilt es zu schätzen und weiter auszubauen, weiter dem hinterher zu sein und zu schauen, was Gott für uns vorhat. Und gleichzeitig sind wir hier in der Region unterwegs und wir sind da, um Segen zu sein für andere. Mit den Teamleitern waren wir vor 6 Wochen ungefähr zusammen. Wir hatten dann 5 Gruppen, wo wir uns gefragt haben, was soll die nächsten 10 Jahre vielleicht passieren, was ist so die Idee. Und aus 3 der Gruppen kam quasi das gleiche Bild raus, nämlich auf eine gewisse Art und Weise das, gesegnet zu sein und Segen weiterzugeben. An dieser Leiterklausur sind wir dann auch nochmal in Gruppen gegangen und alle sind eigentlich mit diesem Bild rausgekommen. Also es war eine richtig große Einheit. Und der Vers aus 1. Mose 12, Vers 2, der Segen über Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, der kam in den letzten Gottesdiensten fast immer wieder. Also das ist so der Refrain, der Chorus. Von daher, es hat sich fast ergeben und wir konnten dem Ganzen nur Worte geben. Und wir sind noch dabei, dem Worte zu finden. Und diese Predigtserie ist ein Auftakt. Ich gebe euch heute mal das Bild und dann vertiefen wir das, um gemeinsam herauszufinden, was heißt das eigentlich für uns und was heißt es an diesem Tag. Ich möchte heute anfangen und euch ein bisschen reinführen und ein bisschen Theologie mitgeben. Wenn du dachtest, bisher war der Gottesdienst eigentlich ganz gut, was soll jetzt Theologie? Ich führe dich ein in ein lateinisches Wort, damit wir verstehen, dass es nicht nur ein trendiger Gedanke ist, nicht nur eine Strategie oder so, sondern was, dass wir aus der Bibel selber lesen. Die Idee dahinter heißt Missio Dei. Das ist der zweite Tiefpunkt im Gottesdienst, was Lateinisches. Missio, das Wort Missio kennen wir vielleicht von der Mission. Wenn du Computerspieler bist, dann musst du da irgendwie was tun. Missio kennen wir sonst auch. Missio bedeutet eigentlich Sendung oder einen Auftrag zu haben. Ja? Also wenn du in einer Familie bist und die Familie entscheidet sich, wir wollen heute Brezelfrühstück haben und du nimmst den Auftrag an, Butterbrezel aus dem Laden zu holen, dann ist das deine Mission. Du suchst nach Butterbrezeln. Du gehst zur Bäckerei und wenn sie hat, dann nimmst du so viel mit, wie du für deine Familie brauchst. Und wenn sie keine hat, dann gehst du weiter, weil du diesen Auftrag erfüllen willst. Also es ist eine Suche, ein Auftrag nach etwas. Das zweite D steht nicht für ein modernes Programm in Großkonzernen, sondern es steht für Gott. Deus im Lateinischen ist der Ausdruck und D ist der Genitiv. Also Gott selbst hat eine Sendung. Ja? Heute Morgen, apropos Brezelfrühstück, ich habe den Urs reinlaufen sehen. Ich glaube, er war der Brezelfrühstückbeauftragte oder Brezelbringer heute Morgen. Das wäre dann die Mission Ursus gewesen. Urs hatte die Vision oder Auftrag, 5 Tabletts Brezel, oder waren es 5? Ich habe gerade noch deine Stirn gesehen hinter den Brezelkartons. Das war sein Auftrag. Und irgendwie ist es so, dass Gott selber irgendwie eine Mission innehat, einen Drive, einen Auftrag, der sucht was, nicht Brezel, sondern was anderes. Und da wollen wir kurz reingehen anhand von 2 Strängen, die ich euch zeigen wollte. Das erste ist, wir fangen am Anfang an, das Schöpfungsmandat und hier eine ganze Latte von Bibelstellen. Angefangen mit dem, als der Mensch erschaffen wurde und dem Mensch, was zugesprochen wird. Da heißt es in 1. Mose 1, Vers 28 zu Adam und Eva, Gott segnet sie, also sprach Gutes über sie, sagte, ich bin mit euch, ihr seid am richtigen Ort und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch und füllt die Erde. Also der Wunsch Gottes an die ersten Menschen war, sich zu vervielfältigen und die ganze Welt zu befüllen. Das sagt er am Anfang an Adam und Eva. Gott will keine leere Welt, er will keine statische Welt, sondern er will eine Welt, die mit Leben voll ist. So wie wenn du eine Party schmeißt, dann willst du deine Grillwurst nicht selber essen, sondern du willst diese Freude mit vielen Leuten teilen. Du wünschst dir, dass Leute dabei sind. Und als der erste Mensch sich abwendet von Gott, der Sündenfall, und dann hat er Scham, versteckt sich, dann geht Gott im Garten rum und sagt, Adam, wo bist du? Ich will mich mit dir treffen. Gott will mit den Menschen sein, er will connecten, er will eine gute Zeit haben, er will seine eigene Freude teilen und hat diese Welt gemacht, um diese Freude auszudrücken. Wir wissen alle, die ersten Kapitel in Mose zeigen auch, wie das Böse in die Welt gekommen ist, wie es nicht so läuft und Gott entscheidet sich dann, die Welt zu richten. So viel Böses war auf der Welt, dass er Noah berufen hat, eine Arche zu bauen und alle anderen sind umgekommen. Dunkle Geschichte. Umgang mit dem Bösen. Noah kommt raus aus der Arche und er kriegt den Auftrag, Noah, sei fruchtbar und mehre dich, ich will die Welt befüllen. Also nicht nur am Anfang, sondern auch als es schief geht, hält er an diesem Wunsch fest, die Welt zu füllen mit seiner Herrlichkeit. Dann an Abraham diese Stelle, ich segne dich und du sollst die Welt befüllen. Ich will, dass die Völker sich mir zuwenden durch euch. An David spricht er das Gleiche und durch die Propheten in Jeremia, das Volk Israel, seid fruchtbar, mehret euch, habt Kinder, baut Gärten und Häuser und macht's euch gut. Also alle Menschen im Alten Testament, die nah an Gott kommen, kriegen diese Stimmung mit, dass Gott drauf aus ist, dass es seine Mission ist, diese Welt zu füllen. Und im Propheten Habakuk als Abschluss, die Propheten haben den Volk Israel immer wieder gesagt, hey, wo ist der richtige Weg? Sie haben gesagt, der Prophet Habakuk, denn die Erde wird voll werden der Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie die Wasser das Meer bedeckt. In diesem Kapitel redet Habakuk dazu, dass Gott dem Volk eine Vision geben wird und die Argumentation hintendran ist, ich will, dass alle Leute mich erkennen, dass es so ist, wie das Wasser den Bodensee bedeckt, vollständig und allumfassend. Ohne Frage. Alle checken das, alle kriegen es mit. Gott ist da, er ist ein liebender Gott. Aus Gott selbst heraus fließt das Leben. Wir leben nicht, weil wir uns einen Antrag gestellt haben und irgendwie dann geboren wurden. Wir haben nichts dazu getan, sondern es ist ein großes Geschenk. Und das Geschenk geht von Gott aus. Und er will die ganze Welt füllen mit seiner Liebe. Er ist selbstgebende Liebe. Wir hatten gerade kürzlich die Predigtserie über die Werke der Barmherzigkeit, über Agape, wie Gott im Zerbrochenen wohnt, wie er dahin geht, wo Menschen keine Optionen mehr haben und wie er uns aufträgt, dort auch zu sein, bei den Sterbenden, bei den Leidenden. Nicht, weil wir was leisten müssen, sondern weil Gott selbst so unterwegs ist und der Geruch der Agape uns gemerkt werden soll. Okay, zweite Richtung der Missio Dei, was da dahinter steckt, ist in Lukas 15. Ein Kapitel, wo drei Geschichten erzählt werden. Jesus ist unterwegs, er hat ein paar Wunder getan, er hat Zulauf, er ist populär, er ist der wichtigste Mensch zu der damaligen Zeit in der Region und Leute kommen zu ihm und versuchen herauszufinden, wer er ist und was er will. Und hier sind ein paar Außenseiter, man redet von Zöllnern und Sündern kommen, also Leute, die eigentlich nicht religiös sind, aber die ihn sehr attraktiv finden. Und dann heißt es, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren da und sie haben gemurrt. Denen hat es irgendwie nicht so gepasst, die Richtung, den Drall, wo er unterwegs war. Und Jesus erklärt sich und sein Wirken anhand von drei Geschichten. Die erste Geschichte ist die Geschichte einer Münze. Und das heißt, es gab eine Frau, die hatte 10 Münzen, Silbergroschen, und einen hat sie verloren. Und dann hat sie das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Sie hat überall nochmal geputzt, sie hat alles ausgeräumt und sie hat nach dieser Grosche gesucht. Kennt ihr das? Eure Brille fehlt, die Schlüssel fehlen, Papiere fehlen, eine Telefonnummer fehlt, irgendwas fehlt und du bist auf der Suche. Und irgendwie für den Moment ist alles andere egal, weil du musst dieses Ding finden. Das ist das Wichtigste. Die Psychologen nennen das kognitive Dissonanz. Ein Gedanke, der nicht zusammenpasst, eine Lücke, die geschlossen werden will. Und du bist innerlich unruhig, bis es soweit ist. Und dann heißt es am Ende, und als sie sie gefunden hat, rief sie all ihre Nachbarinnen und Freundinnen und erzählte ihnen, welch große Freude sie hat. Also das nächste Mal, wenn du deine Brille findest, ja, der biblische Auftrag, deine ganzen Nachbarn einzuladen und zu sagen, yes, meine Suche ist beendet. Also, ein intensives Suchen nach etwas, das verloren ist. Und eine Freude über das, dass es gefunden ist. Missio Dei, Gott ist auf der Suche nach etwas, das verloren ist. Nach Menschen, die ihn nicht kennen, die seine Liebe nicht geschmeckt haben. Und die nicht verstehen, dass er ein guter Gott ist, ein freundlicher Gott, ein Gott, der Sünden vergibt und der Gebrochenes heilt. Aber nicht nur diese Geschichte, die Geschichte geht weiter, nämlich die mit den Schafen. Es war ein Hirte, der hatte 100 Schafe, 99 waren noch da und er sagte, okay, Quote, aber kann ich mir trotzdem nicht leisten, ein Schaf zu verlieren. Er lässt die 99 hinter sich, sagt dem Hund, jetzt ist es dein Job und er geht auf die Suche. Er geht an Feldwege, er geht in Büsche, er redet mit Nachbarn, weil er muss dieses Schaf finden. Und letztendlich findet er es und er nimmt es auf die Schulter und er sagt allen um sich rum, allen anderen Hirten, alle, die er auf dem Weg trifft. Das Schaf war verloren und jetzt ist es gefunden. Meine Herde ist vollständig. Wiederum intensive Suche und totale Freude, die geteilt werden will. Dann heißt es sogar, die Engel im Himmel haben eine Party gefeiert. Über das eine, das zurückkommt. Und das ist der Wunsch Gottes, dass Menschen ihn kennenlernen. Dass, wenn du ihn vielleicht nicht kennst, gibt es eine intensive Freude, eine Party, wenn du zu ihm kommst und dich einlässt auf diese Liebe und einen Schritt machst und sagst, ich lass mich finden. Und die letzte Geschichte kennen wir, die Geschichte vom verlorenen Sohn, eine der bekanntesten Geschichten. Ein Sohn geht weg, sagt, ich brauche das alles nicht, geht seine eigenen Wege, kommt in Schieflage, isst mit den Schweinen, hat kein soziales Standing mehr, ist nicht mehr gut angesehen und irgendwann merkt er, ich habe einen Scheiß entschieden, ich gehe zurück, auch wenn ich total erniedrigt bin. Und er geht zurück und dann heißt es, der Vater hat nach ihm Ausschau gehalten. Stell dir vor, wenn du ein Kind hast, das nicht auf der guten Bahn ist, hängst du jeden Tag am Fenster und schaust danach, ob es wieder kommt? Schaust du die ganze Zeit auf dein WhatsApp und schaust, kommt da ein Signal? So intensiv wird Gott dargestellt, dass er permanent am Fenster klebt und sobald er es sieht, oh, da kommt jemand, rennt er los und umarmt. Der junge Sohn hatte noch nicht mal die Möglichkeit, eine Entschuldigung zu sagen, sich zu erklären oder zu sagen, es tut mir leid, sondern er wird umarmt, einfach so, wie er ist, weil unser Vater so ist. Er rennt los und dann schmeißt er eine Party, eine richtig große Party. Kälber werden geschlachtet, Lämmer werden geschlachtet. Ich habe diese Woche war ich auch bei einer anderen Gemeinde und da habe ich einen Typ getroffen, der ist in Namibia aufgewachsen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ist das Essen so in Deutschland? Und hat er ein paar gute Dinge gesagt, Spätzle und Maultaschen, so findet er gut. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin mir sicher, du vermisst Braai. Braai ist südamerikanisch ein Riesenfest. Und er sagt, ja, Braai. Wir können schon Würstchen grillen hier in Deutschland, aber ein Lammkotelett und all diese Dinge auf dem Grill, das vermisse ich so. Und der Vater hat so eine Party geschmissen, eine üppige Party über den, der nach Hause kommt. Missio Dei bedeutet, Gott ist intensiv auf der Suche. Gott selbst, unser Vater, ist aufgerüttelt, schläft nachts nicht, schaut über die Welt, was kann er Gutes tun und wie kann er Leute zu sich bringen. Und dann gibt es eine Feier nach der anderen. Missio Dei, wenn wir uns die Dreieinigkeit anschauen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist das auch ein Sendungsding. Der Vater sendet den Sohn in die Welt. Als der Sohn geht, sendet er den Heiligen Geist zu uns. Und er sendet uns als seine Nachfolger in die Welt. Geht hin, macht alle Welt zu Jüngern. Er sagt in Johannes 20, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Missio Dei. Karl Barth, ein bekannter Theologe, der lange in Basel war, sagte einst, Mission ist nicht eine Abteilung oder eine Aufgabe der Kirche, sondern eine Eigenschaft Gottes. Es ist nicht was, was wir tun, wenn wir ein bisschen Zeit haben, wenn wir motiviert sind, sondern so ist Gott, ein sendender, sich gebender, die Welt im Blick habender Gott. Und wir dürfen da mitmachen. Er ist unterwegs an allen Ecken und Enden. Er bringt sein Reich in diese Welt. Ein folgendes Bild soll das nochmal verdeutlichen. Auf der linken Seite sehen wir, was wir manchmal denken. Wir sind ein bisschen in einer fiesen Welt und dann gibt es das Rettungsangebot Gottes, das Kreuz, die Vergebung. Und wir denken, okay, wir sind frei und irgendwann gehen wir an einen besseren Ort. Manchmal singen wir so, manchmal denken wir so, eine dunkle Welt, aus der wir gerettet sind. Theologe N.T. Wright sagt, das ist ein Missverständnis, das ist griechisches Denken. Da ist die Welt schlecht und unser Job ist, uns irgendwie dieser Schlechtheit zu entziehen. Die jüdische Sicht, geprägt im Alten Testament und vollendet in Jesus, ist, dass es eine dunkle Welt ist, aber eine gute Welt und wir sind gerettet für die Welt, in die Welt hinein. Wir sind gesandt für diese Welt. Gottes Reich, seine Gerechtigkeit und sein Frieden ist für diese Welt bestimmt, nicht für irgendeine andere. Gottes Reich, sein Anliegen, sein Herzensschrei ist nicht für eine Perfektion, die nach dem Tod kommt, sondern für heute und für hier, für dein Leben. Sein Shalom ist nicht nur fürs Jenseits, sondern für dich heute. und für die Menschen um uns herum heute. Es ist gedacht für den Bodensee und unsere Region. Sein Reich darf und soll in diese Welt kommen. Und diese Gedanken, aus der Bibel gelesen, treiben uns an, zu fragen, was soll die nächsten 10 Jahre passieren? Vision, wir haben es mal 2035 genannt, Segensbringer zu sein am Bodensee. Und wir sind mit so einer vorläufigen Beschreibung rausgekommen, ein starkes Zentrum und eine regionale Präsenz. Starkes Zentrum, hier Lindenbüllstraße 50, wir sind ein starkes Zentrum, wir sind ein Ort, wo gelebte Geistlichkeit ist, wo viel geistlicher Schatz über die Jahre aufgebaut wurde, wo wir viel Gutes erleben. Nicht perfekt, wir haben unsere Schwächen, es gibt auch Missverständnisse, es gibt auch manche enttäuschende Erfahrungen, aber es ist ein guter Ort. Und den wollen wir weiter kultivieren, den wollen wir stark machen und gleichzeitig wollen wir regionale Präsenz stärken. Das machen wir noch nicht so wahnsinnig viel, einzeln schon, aber gemeinsam noch nicht. Und das steckt in dieser Vision drin, dass wir da mehr hinwollen. Und das wollte ich euch oder will ich euch heute kurz vorstellen. Wenn wir uns das grafisch vornehmen, dann sind wir im Moment hier so ein Sternchen vielleicht. Wie groß das ist, wie nicht groß, können wir uns diskutieren. Und die Idee ist für die nächsten Jahre, dass wir dahin kommen an Folgendes, dass wir in der Region Segensorte bringen. Starkes Zentrum, regionale Präsenz. Segensorte sind dauerhafte Orte, die primär darauf ausgelegt sind, den Segen Gottes spürbar zu machen. Und Gemeindegründungen. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, im Gemeindeforum haben wir das geteilt, dass wir relativ bald in Pfullendorf was starten wollen. Jetzt am Freitag ist eine kleine Vorstellung dazu, da wollen wir euch mal teilen, wo wir da stehen und wo wir hinwollen. Dennis ist heute auch da. Dennis, steh mal auf. Sieht aus wie der Bruder vom Hubert. Dennis ist mit dem Team schon eine Weile dran und wir wollen schauen, wie die Wege da sind. Wie alles hier ist es nicht fertig gedacht, sondern Skizzen oder Ideen, aber wir wollen dem nachgehen. Warum ist das so wichtig? Weil wir einen Vater kennengelernt haben, der wirklich gut ist. Wir besingen das hier, wir dürfen zu ihm kommen, ob wir eine gute Woche haben oder eine schlechte. Viele Menschen kennen das nicht. Und wir wollen diese Liebe des Vaters zu den Menschen bringen, greifbarer machen. Wir haben gelernt, was es heißt, Vergebung zu empfangen. Wenn wir schuldig sind, voller Scham, dann erleben wir, wie wir zu ihm kommen können und wieder Shalom finden können. Wir haben erlebt, was es heißt, in Beziehungen Wiederherstellung zu erleben. Und das wollen wir zu den Menschen bringen. Wir sind nicht perfekt, auf gar keinen Fall, und wir wollen nicht überheblich rüberkommen, aber wir machen Erfahrung mit diesem Gott, der die Menschen liebt, und das wollen wir den Menschen anbieten. Und Segensorte ist eine unserer Ideen, und vielleicht über die nächste Zeit, über die nächsten 10 Jahre, wird mehr und mehr entstehen. Wir werden weiter tolle Gottesdienste feiern und Seminare hier machen und miteinander essen. Und gleichzeitig wird hoffentlich in dieser Region noch mehr schmeckbar sein, das Reich Gottes sich ausbreiten. Wir wollen Hoffnung vor Ort bringen, wir wollen erleben, wie Gott mit uns ist. Weil er ist schon auf, die Mission Gottes bedeutet auch, er ist schon auf dem Weg wirken in dieser Welt. Es fängt nicht damit an, dass wir eine Projektidee haben und ein paar Leute motiviert sind, sondern Gott ist schon dabei, alle Dinge mit sich zu versöhnen. Zu sagen, Peace. Er ist am Kreuz gestorben, um alle Dinge in sich zusammenzufügen. Jetzt, die Predigtserie wird folgendermaßen aussehen. Ich mache heute ein bisschen den Überblick, was ist die große Idee. Ich betone ein bisschen mehr die regionale Präsenz. Nächste Woche wird Hubert darüber reden, was das heißt, starkes Zentrum, was ein paar der Ideen da drin sind. Dann wird Dan darüber sprechen, wie wir das gemeinsam machen. Keiner muss leisten oder irgendwie was tun, aber wir haben unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Perspektiven. Wie spielt das mit zusammen? Und zum Schluss, als Schmankerl vor der Sommerpause, teile ich, was sind eigentlich Segensorte und wie können wir uns das vorstellen und so weiter. All das ist eine große Idee. Es ist nicht abschließend, es ist kein Plan, sondern es ist eine Himmelsrichtung und wir werden gemeinsam herausfinden, was das heißt. Als Nachfolger von Jesus sind wir immer eingeladen, glaubensmäßig zu leben, nicht mit Sicherheit, sondern ihm zu folgen, oft auch an Orte, die wir uns vielleicht selber nicht raussuchen. Wir sind eingeladen, Gottes Liebe so in uns wirken zu lassen, dass sie uns verändert, dass wir Dinge tun, auf die wären wir selber nie gekommen. Ich habe mich entschieden, früh keine Karriere zu machen oder die Karriere unten dran zu stellen, um mich verfügbar zu machen für Gottes Wirken in unserem Land. Und viele von euch haben das auch getan. Und gemeinsam sind wir da auf dem Weg. Kurzer Hinweis. Jesus hat an einer Stelle 72 Jünger ausgesandt, in Lukas 10. Und hat ein ziemlich drastisches Bild benutzt dazu. Jesus war eine Weile unterwegs, hat seine Jünger gelehrt. Und im Kern waren 12 Jünger, die Engberufenen. Aber drumherum gab es noch ein paar mehr, 72. Also vielleicht so wie dieser Block hier in der Mitte. Leute, die kannten ihn, aber wir haben nie rausgefunden, wer die 72 sind. Das sind so die namenlose Mit-dabei-sein-Leute. Also in anderen Worten, viele von uns. So alle, die sendet er raus. Und er sagt, ich will, dass ihr hingeht in die Dörfer und in die Städte und da was tut. Und er gibt Anweisungen am Anfang, nicht kompliziert machen, keine Handtasche mitnehmen, nicht viel Geld und so. Und dann benutzt er ein Bild, das ein bisschen scary ist, ein bisschen Angst macht. Nämlich er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Und Wölfe sind kein nettes Ding. Wölfe sind so eine Mischung zwischen Hund und Löwe. Das letzte Mal, als ich richtige Wölfe gesehen habe, war bei Game of Thrones. Da gab es so einen fiesen Wolf, der alle Feinde irgendwie platt gemacht hat. Und Jesus sagt, wenn ihr rausgeht, dann wird es so sein. Öffnen mal die Augen. Da ist ein Wolf, noch 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 ein Wolf. Und jetzt habe ich ein Wort für dich, liebes Schaf. Komm an meine Seite. Schau mal dahin. Los. Da rein. Erstmal nicht die beste Einladung oder die beste Motivation. Viele von uns würden sagen, eigentlich bin ich für andere Dinge zu Jesus gekommen, vielleicht für Schutz und für leichtes Leben. Leichtes Joch war doch irgendwie die Einladung. Keine Sorgen machen und so. Jetzt mache ich mir Sorgen, realistischerweise. Aber Jesus sagt, wenn wir gehen, ist es nicht nur das, was wir erwarten, sondern es wird vielleicht ein bisschen anders, als wir es erwarten. Aber das ist Teil unserer Sendung. Vielleicht sind wir in manchen Momenten auf eine gewisse Weise schutzlos, aber darin materialisiert sich echter Glaube, nicht nur theoretischer irgendwann Glaube, sondern ein Vertrauen, dass er uns führt. Und vielleicht stimmen auch nicht alle uns zu in jedem Ding. Wir müssen es nicht provozieren, aber vielleicht gibt es Momente, wo wir nicht nur Unterstützung empfangen. Aber ich lade euch ein auf diesen Weg. So kommt der Segen Gottes in die Welt. Und Glaubensväter und Mütter vor uns haben das immer wieder gelebt. Und jetzt ist es unsere Zeit, das zu leben, uns rufen zu lassen, manchmal in Dinge, die wir vielleicht die letzten 10 Jahre nicht so gemacht haben oder die wir auch nicht geplant haben zu machen, aber ihm zu vertrauen, dass er es gut macht. Ist natürlich nicht alles, aber es ist ein Aspekt, den wir mitnehmen dürfen und auch daran wachsen dürfen. Wir dürfen erleben, wie Gott uns dann trägt, wie er uns führt und wie er Wunder tut, wo man dann am Ende wirklich sagt, wow, das ist wirklich nicht nur cool gedacht, sondern da gibt es einen Faktor X hinten dran, der wirkt. Ich habe noch eine Zahl für euch, 624. Die nenne ich in letzter Zeit öfter. In der Gemeindeleitung fragen wir uns öfter, wie viele Leute sind wir denn eigentlich in der Gemeinde? Und das ist der Durchschnitt für uns in diesem Jahr 2025. Also die Lindenwiese, wie viele Leute sind im Gottesdienst, im Kinderbereich, online mit dabei. Wie viele Leute gehören eigentlich so mehr oder weniger zur Lindenwiese? Das ist immer so ein bisschen grau, weil du ja nicht weißt, wer gehört wirklich dazu. Klar, wir haben Mitglieder, aber es sind auch viele dabei, die sind nicht Mitglieder und trotzdem dabei. Aber 624 ist viel. Und das hat uns auch ein bisschen überrascht. Sind wir wirklich so viel? Manchmal stellen wir die Zahlen in Frage. Zahlen sind immer auch ein bisschen Interpretationssache. Aber wir sind keine kleine Gemeinde. Wir sind viele Leute. Und wem viel gegeben ist, der hat auch viel Verantwortung. Gott hat uns hier hingesetzt für diese Region. Er hat uns Ressourcen gegeben, er hat uns geistliche Zusammenhalt gegeben, viele Dinge. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe, dieses Pfund in die Waagschale zu werfen. Damit voranzugehen. Nicht übermütig, nicht crazy, nicht jeden Blödsinn mitmachen, aber uns ernsthaft zu fragen, was können wir damit tun? Wo führst du uns hin? Und Wenn du dir anschaust, wo hat Jesus denn seine Wunder getan? Jesus hat 37 Heilungen und Wunder getan, sind berichtet in den vier Evangelien. 37. Wie viele davon waren im Zentrum, in der Kirche, also in der Synagoge oder Tempel? 3. 3 seiner Zeichen und Wunder hatte im religiösen Setting getan, 34 bei den Menschen. Es wird berichtet, dass er ungefähr 40 Lehren hatte, Bergpredigt, Gleichnisse, die er erzählt hat, 40 Mal. Wie viel davon hat er im religiösen Setting gemacht und wie viel bei den Menschen? Ungefähr 10 von den 40 im religiösen Setting und 40 der Lehren, Theologie, erklären, wie Gott ist, bei den Menschen. Das Neue Testament hat bei den Menschen stattgefunden, nicht im religiösen Kontext. Und das ist, wo wir hinwollen. Das ist, was wir dazu mischen wollen. Nicht ab morgen, kein Stress. Wir wollen rausfinden, was das heißt und gemeinsam gehen. Aber das ist die große Idee, wo wir hinwollen. Ich möchte schließen mit zwei Hinweisen. Eins ist von Dietrich Bonhoeffer, der vor ungefähr 100 Jahren gelebt hat, deutscher Theologe, der meinte, der Tag wird kommen, an dem wieder Menschen berufen werden, das Wort Gottes so auszusprechen, dass sich die Welt darunter verändert und erneuert. Es wird eine neue Sprache sein, ganz unreligiös, befreiend und erlösend, wie die Sprache Jesu, über die Menschen sich entsetzen und doch von ihrer Gewalt überwunden werden. Dietrich Bonhoeffer in den Zeiten, als die Nazis an die Macht kamen, das Dritte Reich, war jemand, der gesagt hat, der Glaube hat uns so viel zu geben. Und er hat damals gesprochen von dieser Idee, ein religionsloses Christentum, das nicht wie Stützräder die Menschen hilft, weil sie irgendwie einen Aberglauben haben oder so, sondern das reinspricht in die Mitte der Gesellschaft, da, wo Menschen sind, in die Berufswelt, in alle möglichen Welten. Und er hat gesagt, ich glaube daran, dass das Evangelium so eine Kraft hat und dass wir berufen sind dazu, das zu tun. Und das ist mein Traum für uns auch, dass wir eine Sprache haben, ein Leben, das Menschen einfach Segen bringt, wo sich das Herz verwandelt, nicht weil jemand Druck macht oder weil wir eine Taktik haben, sondern weil das Herz Gottes selber hindurchkommt. Vor ein paar Wochen war ich bei jemand zu Hause. Wir haben über ein bisschen Gemeindeerleben geredet, durfte die Person kennenlernen. Gab auch noch ein anderes Thema, über das wir gesprochen haben. Und dann haben wir ein bisschen geredet. Die Person ist schon lange in der Livi, über 20 Jahre, und hat mir erzählt, dass es in der Gemeinde nicht immer leicht für sie ist. Es gibt gute Phasen, man lernt einiges über Gott, aber sozial fühlt sie sich ein bisschen isoliert und hat eigentlich schon jetzt ein paar Jahre keine echte Beziehung mehr oder keine Freundschaft, ist aber sehr, sehr in der Gemeinde drin und hat gesagt, ja, eigentlich menschlich hätte ich mir echt ab und zu überlegen können, auch woanders hinzugehen oder einfach mir noch mehr Freundschaften zu suchen. Aber ich bin bei der Livi, weil ich denke, da ist was Besonderes. Und ich brenne dafür, dass dieses Besondere zu Menschen in der Region kommt. Ich brenne dafür, und dann hat sie angefangen zu weinen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass sie diese Liebe erleben, die ich selber erlebt habe. Und deswegen gehe ich hin, auch wenn es nicht immer mein schönster Moment ist, aber ich bin gerne dabei, weil ich glaube, dass dieses Potenzial abgerufen werden will. Und das ist unsere Idee. Lasst uns damit unterwegs sein, uns zu identifizieren mit der Liebe Gottes und dann kreative, angemessene Wege zu finden, wie das in unser Umfeld kommt. Ich lade uns ein, aufzustehen und zu beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns den Vater offenbart hast. Danke, Jesus, dass du uns gezeigt hast, wie Gott ist. In dir sehen wir das. Danke, dass du gesandt warst in diese Welt und ein Leben gegeben hast, damit Menschen dir glauben. Du bist nicht mit Gewalt gekommen oder mit besseren Argumenten, sondern du hast dich mitten reingestürzt ins Getümmel und warst unter uns. Du hast das Böse überwunden und hast den Weg frei gemacht für uns. Wir danken dir, dass wir hier 2025 an diesem Ort sein dürfen, dass wir eine Kirche sein dürfen, eine geistliche Familie mit allen Vor- und Nachteilen, die wir auch aneinander erleben. Und wir beten, dass dein Wunsch in unserem Herzen weiter gedeiht. Mach uns mutig, dass wir nicht von der ängstlichen Sorte sind. Mach uns weiter zum guten Team, dass wir einander bestärken können und das rauskommt, was du willst. Und bring dein Reich in diese Welt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Jesus. Wir beten, dass du uns führst und dass du uns Gunst schenkst bei den Menschen, dass wir erleben, wie dein Segen sich ausbreitet und viele Menschen zu dir kommen.